Assalamu alaikum, willkommen zur ersten Folge von Produktiv als Muslim. Es ist euer Dr. D und die erste Folge, die fängt an beim wichtigsten Thema, wirklich das allerwichtigste und auch das, worüber wir wahrscheinlich als erstes nachdenken sollten. Und zwar, es geht um Intentionen. Und ich will das Ganze anfangen mit einem Hadith und nicht nur einem Hadith, ich habe hier einen Notizblock mit ein paar Sachen, über die ich reden will, und da sind sehr viele dabei. Quellen kommen am Ende. Und wir fangen an. Und zwar, der Hadith sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Intention eines Gläubigen ist besser als die Tat selber. Der wurde ganz oft berichtet, und im Weiteren heißt es, in einem weiteren Hadith, die Intention ist so bedeutend, dass sie sogar alleine als gute Tat aufgeschrieben wird, ohne dass man die Tat vollbracht hat. Und die Tat dann zu vollbringen, vervielfacht ihren Wert. Wir sehen, die Intention ist immens wichtig oder essentiell. Also das ist das, wo wir nachdenken müssen, stimmt das bei mir? Denn in einer weiteren Überlieferung, wie gesagt, Quellen am Ende, wird gesagt, jeder Mensch bekommt die Belohnung nach dem, was er beabsichtigt hat. Denn wer kennt deine Intention besser als du selber? Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, mach dir mal weniger Sorgen ums Ergebnis. Und das ist leichter gesagt als getan, das weiß ich. Aber worauf wir uns fokussieren sollten, ey, was ist meine Intention überhaupt bei dieser Sache? Und das Ergebnis, das liegt nicht in unserer Hand. Und wenn du dir um etwas Sorgen machst, was nicht in deiner Hand liegt, das ist das Unsinn. So, das heißt, egal was du machst, im Endeffekt, deine Intention ist wirklich das Entscheidende. Und auch egal wie schön oder gut deine Tat ist, am Ende ist wieder die Intention das Entscheidende. Das lernen wir aus diesen Hadithen. Und worüber ich noch ein bisschen reden will, sind nämlich unser Glaube selber, der Glaube, an dem wir uns festhalten, der uns eigentlich die Intention gibt, weiterzuleben. Und hiermit will ich mit einem Vers anfangen, mit einer Ayah aus dem Koran, soweit ich weiß, aus der Sura Ad-Dariyat. Und in der steht, Gott hat uns nur erschaffen, damit wir ihm dienen. Ich denke, das kennen viele. Und wenn man das hört, das ist an sich ganz logisch, aber leicht gesagt, schwer getan. So, was ich hier kurz erwähnen will, dass ein Leben, wobei man sich Gott widmet, wobei man sich an seinen Glauben festhält, das kann immense Wirkung auf dich haben, die man sogar in klinischen Studien findet. Das heißt, das ist nicht nur etwas, was du einfach machst für Allah und dann Ende. Das ist etwas, wo du selber dran wachst. Das ist etwas, wo du dich selber festhalten kannst und wovon du sehr viel Motivation schöpfen kannst. Womit will ich das jetzt, sagen wir mal, belegen? Mit einer Studie über Depression. Denn Hauptsymptom einer Depression ist, und dafür muss man kein Mediziner sein, dass man keine Motivation hat. Was sagen diese Studien? Ich habe jetzt eine vom Dr. Ronneberg. Mit ganzen 7700 Leuten. Was man hier gemacht hat, ist, man hat geguckt, okay, wie oft nimmt jemand teil an religiösen oder spirituellen Aktivitäten. Und da hat man da geguckt, plus man hat auch geguckt, okay, wie oft macht er nicht gemeinschaftliche Aktivitäten. Und da steht ja als Beispiel jetzt private Gebete. So, man hat das dann gemessen und da hat man das verglichen mit entweder dem Entstehen von Depressionen oder ob jemand eine Depression hat. Und man hat es verglichen mit Leuten, die Depressionen haben und man hat geguckt, okay, wie sehr hilft das, um von diesen Depressionen jetzt wegzukommen. Und hier in beiden Fällen, also vom Entstehen von Depressionen und auch Heilung von Depressionen, hat Religiosität geholfen. Und also es beschützt sich sogar vor Depressionen. So, und was das im Umkehrschluss für uns heißt, es kann wirklich einen Effekt haben. Es ist wirklich das, wo wir unsere Motivation schöpfen können. beziehungsweise unsere Religion ist wirklich der Anker, wo wir uns festhalten können, worauf wir vertrauen können und wovon wir unsere Motivation und Intention schöpfen sollten. Und das wird auch auf deine Gesundheit einen Einfluss haben. Und das wird auch auf deine Leistungen einen Einfluss haben und auch sicher auf alles im Leben. Und das ist etwas, das geht nicht von heute auf morgen und da musst du dein ganzes Leben dran arbeiten, täglich, aber du musst dran arbeiten, so, das. Und viele von uns, und ich war auch, bis ich spät aufmerksam auf Intention als Thema wurde, habe da gar nicht mal drüber nachgedacht. Obwohl, wenn wir drüber nachdenken, wir uns darin so sehr verbessern können, weil im Endeffekt müssen wir auch falsche Intentionen erkennen. Dazu dann gab es noch eine Studie von Dr. Bonelli, da hat man dann sogar ganze 444 verschiedene Studien hat man dann durchsucht und dann kam auch selbe Ergebnis. Und zwar, beziehungsweise das Ergebnis wurde oft gefunden, das war dann nicht nur eine Studie, in diesen 444 Studien haben 60% der Studien dasselbe Ergebnis gehabt. Und das ist eine starke Zahl. Worüber ich als nächstes reden will, weil wir sind jetzt beim Thema unser Glaube oder unsere eine Art Sache, woran wir glauben, okay, deswegen wurde ich erschaffen. Und das kann uns so sehr im Leben helfen. Und ich denke da immer an zwei Beispiele. Und zwar einmal habe ich ein Buch gelesen, das war kein islamisches Buch, es war von Mark Manson. Das ist ein recht neues Buch, dieses Subtle Art of Not Giving a Fuck, irgendwie so heißt das. Und da ging es um diesen japanischen Soldaten, der hat ungelogen nach dem Zweiten Weltkrieg jahrelang, 29 Jahre lang hat er weitergekämpft. Weil der wurde in Philippinen auf die Inseln geschickt und der hat gar nicht gemerkt, er war auf den Inseln, der hat gar nicht gemerkt, dass der Krieg vorbei ist. Aber der hat so sehr in seinem Kopf war dieser Purpose, diese Intention, so für sein Land diesen Krieg zu kämpfen und das war alles für den. Und diese Intention hat den einfach 29 Jahre lang im Dreck, im Dschungel gegen ein Land kämpfen lassen. Alleine oder als Gruppe, ich glaube, der hatte ein paar Freunde oder Mitsoldaten, die sind dann gestorben, hat er da 29 Jahre noch alleine gekämpft. Und das zeigt alleine schon, dass wenn du dieses Ziel hast oder wenn du diesen Glauben hast in dir, so dann gehst du durch den schlimmsten Dreck und Unsinn. Und das Witzige an dem ist, als er zurück nach Japan kam, irgendwann nach 29 Jahren hat ein Japaner den gefunden und anscheinend hat man auch davor versucht, den zu überzeugen. Der dachte dann halt immer, man versucht, den anzulügen und man hat irgendwie Flugblätter abgeworfen und so aus der Luft. Der hat das dann gedacht, das ist so eine Propaganda und so, die wollen den halt anlügen und fangen. Irgendwann kam aber wirklich irgendwie sein Offizier angeflogen und hat den dann selber gesucht. Und als er den dann persönlich gesehen hat, hat er dann gesagt, okay, dann ist der Krieg wirklich vorbei. Das war halt 30 Jahre später, aber gut. Besser spät als nie, aber das Moral der Geschichte, er kam dann zurück und er hat wirklich für sein Land gekämpft in den 30 Jahren. Und als er zurückkam, hat Japan sich komplett verändert. Und als er das gesehen hat, wurde der Mann komplett demotiviert für eine Zeit lang. Und das war, irgendwann hat er sich wieder, Alhamdulillah, davon erholt. Und ich glaube, der hat sogar ein paar gute Sachen noch gemacht am Ende seines Lebens und ein paar Organisationen gegründet. Aber das Erste, was passiert war, als er zurückkam, der war für ein paar Jahre wirklich demotiviert. Der hatte keine Lust mehr. Und warum? Weil dieses Japan, für was er gekämpft hat, war gar nicht mehr das, was es mal war. Und der hat da gar nicht mehr dran geglaubt. Und das zeigt nur, wie wenn einmal dieser Glaube weg ist in dir, dann ist deine Motivation und deine Lust am Leben, die ist komplett weg. Und das war hier der Fall. Und andersrum, wenn du diese Motivation hast oder diesen Glauben an etwas oder dieses Purpose, ich weiß gerade, warum auch immer, ich weiß gerade nicht, was Purpose auf Deutsch heißt, diesen Grund zum Leben. So, wenn du den hast, andersrum, dann wirst du die schlimmsten Sachen erleben und tun und du wirst es aushalten. Weil du es aus diesem Glauben machst. Weil du dir denkst, es ist zwar scheiße so, ganz einfach gesagt, es ist zwar scheiße, aber ich mach's trotzdem. Weil so und so, weil ich diesen Grund habe dafür, weil ich diesen Glauben habe. So und im Islam sowieso, wir haben schwierige Pflichten. Das ist einfach so. Eigentlich sind unsere Pflichten auch nicht so schwierig, aber sagen wir mal so, ich stehe auch nicht fürs Fajr-Gebet so aufstehen morgens, so dass. Es ist immer noch anstrengend, auch nach Jahren so. Obwohl nicht immer, teilweise stehe ich auf ihn einfach von selber. Teilweise bin ich wirklich müde, vor allem wenn ich wenig geschlafen habe. So, und dann habe ich aber diesen Glauben, der mich dann trotzdem aufstehen lässt, wo ich dann sage, okay, es ist zwar anstrengend so, ich bin zwar müde, aber ich mache es trotzdem so. Und dann mache ich das und dann geht es mir gut, dann bin ich zufrieden, was ich getan habe. Eine Sache, an die ich dann auch immer noch denke, sind, und das gilt für uns Muslime aus Deutschland, sicherlich, also ich weiß nicht, wenn jetzt, ich glaube, wenn das jetzt jemand hört, der wird genauso wie ich aus einer Einwandererfamilie kommen. Und unsere Eltern oder Großeltern, das ist wirklich die Generation, wo ich das gesehen habe, und viele können das jetzt sich auch damit identifizieren, das waren wirklich die Leute, die kommen aus armen Dörfern oder teilweise Kriegsgebieten, die sind nach hier gekommen und dann Gastarbeiter haben nicht die schönsten Jobs bekommen am Schreibtisch. Nein, die mussten Kohle scheffeln und die mussten in Fabriken Nachtschichten schieben oder ich glaube vor allem oder in irgendwelchen Bleifirmen arbeiten. Und das gilt dann auch für meinen Vater oder meinen Opa. So, die haben gearbeitet im Kohle- oder Steinkohlebau. So, das sind die Orte, wo Leute 3 Jahre später, oder nicht mal 3 Jahre später, 10 Jahre später COPD-Krankheiten haben. So, COPD sind übrigens Lungenkrankheiten. So, und die Arbeit, nicht nur, dass man davon krank wird im Nachhinein, die ist brutal anstrengend, dreckig. Und das wird jetzt, jeder Zweite, der das hört, wird das auch sagen. So, die werden erzählen, wie ihre Eltern oder so 2 Jobs hatten und sich kaputt gearbeitet haben. Aber diese Generation gleichzeitig, obwohl die so hart arbeiten mussten, obwohl die ihr Land verlassen haben und so alleine irgendwie mit ihrer Frau oder irgendwie noch ein, zwei Kindern auf dem Gemüse-LKW oder so nach Deutschland gekommen sind, obwohl die so hart arbeiten müssen, ist das die gleiche Generation, die nie Beschwerden hat. Das sind die Leute, die noch nie sagen, oh, mir geht's so schlecht, ich bin komplett unmotiviert, ich habe keine Lust. Das habe ich noch nie gehört. Das sind die Leute, die, wenn du die dann fragst, ey, ist das nicht anstrengend und so, diese Nachtschichten, diese 12-Stunden-Schichten und danach gehst du noch arbeiten, ist das nicht schwer? Dann sagen die, ja, ist zwar schwer, aber ich muss die Familie ernähren. So, und das ist deren Purpose und denen geht's gut. Und die schöpfen daraus so viel Energie an dieser guten Sache, seine Familie ernähren und seine Kinder zur Schule schicken zu können oder sogar studieren schicken zu können, das ist natürlich eine schöne Sache und dafür im Islamisch gesehen auch eine super Sache, so, da steht Gott auf jeden Fall hinter, so. Da sieht man aber, es ist dann egal, was du tun musst. Du hast diesen Glauben und diese gute Sache, an der du festhältst, und dann machst du auch die schlimmsten Sachen. Dann geht es dir im Endeffekt besser, als wenn du irgendwie kein Ziel im Leben hättest, keinen Grund zu leben hättest. So, im Endeffekt wurden wir erschaffen, um Allah zu dienen. Subhanahu wa ta'ala. So, und dann tun wir Dinge, die Allah von uns will, und das macht uns dann zufrieden. Das gibt uns die Motivation und das lässt uns auch schwere Sachen erleben und durchleben, ohne dass wir einknicken. Und das fängt dann mit dem simpelsten Thema überhaupt an, und zwar dem Wort Bismillah. So, das ist ein arabischer Satz, der bedeutet, und das weiß ja jeder hier, der heißt im Namen von Gott. So. Das ist eine Sache, das habe ich früher gesagt, einfach aus Gewohnheit. Nicht mal aus Gewohnheit, ich habe das teilweise gesagt, um nach Glück und Erfolg zu fragen. So. Im Sinne von, ja, ich habe eine Prüfung und dann sage ich Bismillah, so damit Allah auf meiner Seite ist, so Ende. So, das war's. Das ist aber kompletter Unsinn eigentlich. Wofür frage ich überhaupt Hilfe? Und das heißt gar nicht um Hilfe fragen, das heißt im Namen von Gott. Und was ich dann merkte, ist, wir machen eigentlich Aufgaben, die Allah uns gegeben hat. So, und wir sagen Bismillah, um uns daran zu erinnern, ey, ich mache das im Namen von Gott. Ich mache gerade ein Imtihan, ich mache gerade eine Aufgabe von Allah, die er mir gegeben hat. So, und gleichzeitig, wenn wir das verstehen und uns angewöhnen, das mit diesem Dhikr, also mit dieser Erinnerung zu sagen, dann wirst du daraus auch mehr Motivation schöpfen können, plus du wirst mit der richtigen Intention an eine Sache gehen. Du wirst auch den Sinn hinter deiner Arbeit sehen. Und nicht nur, natürlich muss man das breit sehen. Wir haben im Leben natürlich auch unsere Grundpflichten, also 5-mal am Tag beten, fasten und alles. Aber wir haben auch, Allah gibt uns einen Haufen an Aufgaben. Und uns weiterzubilden, für den Unterhalt von Menschen zu sorgen oder Leuten zu helfen, das sind alles diese Aufgaben. Und wenn wir die erfüllen, dann tun wir das im Endeffekt vor Allah, weil alles um uns herum ist durch Allah erschaffen. Das heißt, egal was du für eine gute Sache machst, für wen oder auch wenn du nur einen Baum pflanzt, dann hast du das im Endeffekt in Allahs Welt gemacht, in den Sachen, die Allah geschaffen hat. So. Und das sollte die Grundmotivation sein. Und wenn wir Bismillah sagen, dann sollte das in so einem Kopf sein, ey, ich mache das jetzt im Namen von Gott. Was noch eine super Sache ist, was ich hierbei gemerkt habe, sobald du dann, sagen wir mal, anfängst für viele oder für alles Bismillah zu sagen, kannst du es auch, wir sagen das auch beim Essen, um uns zu stärken. Wir sagen das auch beim Duschen, weil wir uns pflegen. Wir sagen das auch, du kannst das auch sagen, wenn du eine Pause machst oder wenn du schlafen gehst, weil im Endeffekt auch unsere Pausen, Allah hat uns so erschaffen, dass wir Pausen brauchen. So, wir nehmen die auch, um uns auszuruhen, Energie zu sammeln. Weil anders können wir auch Gott nicht dienen, wenn wir nicht auch mal Energie sammeln. So sind wir erschaffen. Worauf ich gerade hinaus wollte, war, dass sobald du anfängst, für alles Bismillah zu sagen, auch darüber nachzudenken, dass du es im Namen von Gott machst, wirst du auch mal merken, so, dass du manche Sachen tust, die gar nicht im Sinne von Gott sind. Also kannst ja nicht Bismillah von der Sünde sagen. So. Und dann wirst du auch merken, okay, ich mach grad voll den Unsinn, ich mach gerade eine Sünde. Oder und dann könntest du auch merken oder lernen oder anfangen, mit diesen Sachen aufzuhören. Dazu dann noch ein Vers, eine Ayah in Surat al-Baqarah, in der steht, dass wir Nachfolger von Adam sind, alayhi salam. Und der koranische Begriff von Nachfolger ist jemand, der Verantwortung nimmt über die Erde oder die Menschen. Also jemand, der hier Verantwortung hat. Und wir sind halt Leute, die auf dieser Erde eine gewisse Verantwortung haben und Sachen, um die wir uns kümmern müssen und Sachen, bei denen wir einen nützlichen Beitrag leisten müssen. Und dann fängt es auch schon bei Berufen an, egal ob du jetzt Ingenieur, Architekt bist oder Postbote, ist komplett egal. Du machst einen nützlichen Beitrag und im Endeffekt machst du das in dieser Welt, die Allah erschaffen hat. Und dann, sobald du einer Sache hilfst, die Allah erschaffen hat, dienst du Allah. So, und dann kannst du im Krankenhaus, kannst du einen Menschen helfen und heilen oder du kannst dich um die Bürokratie kümmern, du kannst ein Haus bauen für jemanden, du kannst das Auto von jemandem reparieren, so, du machst etwas, du erfüllst eine Dienstleistung zu Allah. Jede Dienstleistung für einen Menschen oder die Welt, die einen Nutzen hat natürlich, ist eine Dienstleistung zu Allah. Egal wie klein, egal was. Jede nützliche, positive Dienstleistung zählt hierzu. Weil der Ursprung, denk mal nach, was ist der Ursprung von alles, was wir um uns herum sehen, alles, was wir kennen, ist Allah, subhanahu wa ta'ala. So, und du kannst wirklich Bismillah sagen für jede nützliche Arbeit, die du machst. Und dich daran erinnern, hey, ich tue das gerade im Namen von Gott für Allah. Ich diene damit ihm und er hat mir diese Aufgabe gegeben und ich erfülle eine Aufgabe für Allah. Und das kann auch für Pflichten sein, natürlich auch für Sunnah-Sachen, für freiwillige Sachen. Weil das Wichtigste und das wollte ich eigentlich mit diesen Studien und den Versen zeigen, ist, dass wir rausgehen aus diesem Leben ohne Sinn. Du musst wissen und dich erinnern, warum du etwas machst. Sogar deine Pausen, dabei musst du wissen, ich regeneriere mich gerade. Allah hat mich so erschaffen, dass ich Pause machen muss und dass ich ihm dienen kann. So, und sogar dann, erinnere dich daran. Und zu Pausen zählen auch Freunde zu treffen und nette Gespräche zu führen und positiv zu sein und Leuten Kompliment zu geben und so weiter. Ein Thema noch, bevor wir eigentlich zum Ende kommen, weil ich sehe schon, wir sind bei 19,5 Minuten und das ist eigentlich länger, als ich wollte. Dachte mir eigentlich, dass ich 15 Minuten Folgen mache, naja. Wir tun oft Dinge, wo wir denken, dass das Ziel gut ist oder das Ziel ist gut, aber die innere Intention, die kann falsch sein. Und ich fange jetzt an mit einem Beispiel, und zwar ein Beispiel aus meinem Leben. Und zwar habe ich mir vor 1-2 Jahren vorgenommen, Arabisch zu lernen. Und nachdem ich dann so lesen konnte und dann mit der Grammatik angefangen habe, fing es an mit Aussprache, was immens schwierig für mich war. Also brutal schwierig. Vor allem ich habe einen Sprachfehler mit dem R immer noch. Den werdet ihr auch merken im Laufe des Podcasts. Und was ich gemerkt habe, teilweise, wenn ich dann Aussprache geübt habe, man kann auch besser werden in der Aussprache, auch als Nicht-Araber. Was mir dann auffiel, ich habe dann oft daran gedacht, also beim Üben von der Aussprache habe ich daran gedacht, unterbewusst, dass ich dann, wenn ich irgendwie vor anderen Leuten dann Arabisch rede oder irgendwie vorbete mal mit irgendwelchen Leuten, zum Beispiel jetzt im Gebetsraum, in der Uni oder so, in der Uniklinik oder in der Moschee, ja, in der Moschee bete ich nie vor, aber oder mit Freunden oder so, dass dann meine Aussprache besser sein wird und dann andere Leute so, keine Ahnung, das halt hören werden und dann besser von mir denken werden oder nicht schlecht von mir denken werden, weil ich eine schlechte Aussprache habe. Und dann dachte ich mir so, ey, was für ein Unsinn, dafür mache ich das doch gar nicht. natürlich eine deutliche Aussprache ist erstens sowieso das Wichtigste. Zweitens, ich mache das für Allah. Ich mache das, damit ich Allahs Texte besser aussprechen und verstehen kann. Damit ich sie besser verinnerlichen kann. So, und das ist so ein Moment, den will ich jetzt als Beispiel mitgeben, wo du dann so eine falsche Intention erkennst. Wenn du mal anfängst zu sagen, ey, warum mache ich das? Warum mache ich gerade, was ich tue? Oder ganz wichtig, woran denke ich gerade beim Machen so? Weil dann du denkst dann, meistens denken wir dann an unsere Intention. Und bei mir habe ich daran gedacht und dann wusste ich, ey, meine Intention war teilweise, vor anderen Leuten gut dazustehen mit meiner Aussprache. Und das ist natürlich, das ist dann ein toller Moment eigentlich, weil da habe ich eine falsche Intention erkannt und das ist der erste Schritt und das ist der schwerste Schritt. Weil dann kannst du Stück für Stück anfangen, dich selber so zu ermahnen und an die richtige Intention zu denken. Und irgendwann vertreibst du diese schlechte Intention. So, je mehr du dich dann an die gute Intention erinnerst. Und es gibt ein Hadith, der sagt, dass wir im Privaten derselbe wie öffentlich sein sollen. Gleichzeitig, was hier ein bisschen zu passt, ist Surah At-Takathur. Und die fängt an mit den zwei Wörtern. Al-Hakumu At-Takathur. Abgelenkt hat euch die Jagd nach weltlichen Dingen. Und das ist ein Fehler, den viele machen. Also das ist etwas, wo ich mir sicher bin und da bin ich auch wirklich am Arbeiten dran und lange noch nicht fertig. Wir machen oft Dinge und im Tafsir von Ibn Kathir, soweit ich weiß, steht, dass damit Sachen gemeint sind wie Geld, aber auch zum Beispiel stand da dann als Kinder als Beispiel, also dass du eine erfolgreiche Familie hast oder überhaupt eine Familie hast und so. Allah subhanahu wa ta'ala ermahnt uns sogar, also abgelenkt hat euch. Das hat euch abgelenkt. Und was ich daraus verstand, war, dass die wahre Intention, dass wir die manchmal vergessen. So, und dass wir dann an diese weltlichen Dinge denken und dann an unseren Ruf oder was andere von uns denken, obwohl das im Endeffekt egal ist. Im Endeffekt hat das nichts zu bedeuten. Und dabei denke ich dann auch oft an meinen Bruder. Mein Bruder, der hat eine geistige Behinderung und dem geht's super. Der hat keine Schmerzen, nix. Und der ist super glücklich, wahrscheinlich einer der glücklichsten Menschen, die ich kenne. Und bei dem sehe ich das dann, weil durch seine geistige Behinderung, der merkt gar nicht, was andere von dem denken. Das versteht er gar nicht. Der versteht auch gar nicht, was zum Beispiel Markenkleider sind. Der versteht auch gar nicht, was Geld ist oder was viel Geld ist und was teuer ist. Oder ob jemand berühmt ist oder so. Das versteht er gar nicht. Und dann merkst du so, wie egal das eigentlich ist. So. Dann merke ich bei dem so, wie ich gehe gerne mit dem, so der, was der gerne macht, sind halt so Fahrradfahren und schwimmen gehen und ein Eis essen. Und dann merke ich so, wenn wir mal Fahrrad fahren gehen oder so, dann gehen wir manchmal da, so am Tagebau gehen wir da eine Runde Fahrrad fahren auf diese Hügel und alles, wie viel Spaß der hat. Manchmal, wenn komme ich nach Hause und dann bringe ich ihm so eine Cola mit. Jetzt ungelogen, der freut sich, der springt herum. für eine Cola Light so. Das ist so ein Moment, wo ich mir so denke, ey, guck mal, wie unnötig diese Sachen sind, denen wir hinterherrennen, so dieses, so bei dem, der könnte jetzt mit all die Klamotten rumlaufen, das wird den nicht interessieren, das wird den weder unglücklich noch glücklich machen, der könnte der unbeliebteste Mensch der Welt sein, das wird den nicht interessieren, der hat seine Sachen, die dem wirklich Spaß machen und dann gehört auch eine Flasche Cola dazu, aber auch eine Fahrradtour, der liebt das oder der liebt auch mal so eine Auto-Road, so ein Roadtrip mit dem Auto oder Wandern und so, das liebt er. So, und dann, der macht es einfach und der freut sich daran und das ist wirklich etwas, wo ich was von dem lerne, so, wo ich mir denke, ey, das musst du auch mal so machen. So, dass er das nicht versteht, was Geld ist und was teuer ist oder was beliebt ist oder was angesagt ist oder was gerade auf Instagram gerade populär ist, so, das ist seine Stärke eigentlich so und da kann ich mir wirklich ein Beispiel dran nehmen und das ist etwas, was ich schon oft gerne mal erzähle, wo ich mir so denke, ey, so das ist etwas, woran wir auch arbeiten müssen, jeder. So, lass uns nicht ablenken von diesen weltlichen Dingen. Weltlichen Dingen, die nichts mit den Aufgaben zu tun haben, die Allah uns gibt oder den Dingen zu widmen, die wirklich gut für uns sind. So, und wir kommen jetzt zum Ende. Und am Ende will ich noch eine Sache sagen. Ich habe es gesehen, 26 Minuten. Ich will auf jeden Fall unter 30 bleiben. Und zwar eine Sache noch. Ey, das Leben, das ist zu kurz. Also, Ich merke das im Krankenhaus und jeder, der im Krankenhaus arbeitet, der sieht alte Menschen, die kurz vorm Tod sind. Und ich habe noch vor 3 Wochen einen gesehen, der gesagt hat, der hatte eine Infektion, eine Sepsis, also eine, die, die, der hatte Bakterien im Körper und die sind auch ins Blut gekommen und dann halt über am ganzen Körper ist das dann im Endeffekt und dann wird man ganz, um es ganz simpel auszudrücken, man wird sehr krank und der ist auch alt und der hat das gerade noch so überlebt, aber der hat gesagt, ey, wenn es jetzt zurückkommt, weil es sah aus, als könnte es vielleicht zurückkommen, hat er gesagt, so, dann behandelt mich nicht mehr so und dann ist gut, weil der wird danach auch nicht mehr wirklich, ja, wie soll ich sagen, der wird da auch nicht mehr gesund rauskommen, wenn es nochmal passiert wäre, Alhamdulillah, alles gut gelaufen übrigens und ich nenne auch natürlich keine Namen so. Worauf ich hinaus will, ich habe dann halt das Gespräch mit dem geführt. Beim Gespräch habe ich so gemerkt, ey, das Leben ist so kurz, so. Der hat mir dann auch so, wir haben auch geredet über so, was der früher gemacht hat und alles. Und da merkst du einfach, ey, das Leben vergeht so schnell. So schnell. Das wird irgendwann, werden wir auf einmal alt sein, so. Auf einmal wirst du 60 sein. Dann wirst du sagen, ey, ich bin schon 60 jetzt. So, ich merke das auch jetzt schon, so Studentenzeit und so, die ist einfach, so der Bachelor war einfach zu Ende. Also das merkt man einfach gar nicht. Das merkst du erst danach, wie schnell es vorbeiging. Das heißt, worauf ich jetzt hier hinaus will, guck, dass du jetzt erkennst, worauf es ankommt, dass du halt deine Intention findest, deinen Glauben, das, was dich wirklich motivieren sollte, und dass du da das hinterherjagst. So. Und der nächste Folge geht zum Ziele. Und das hat jetzt wirklich damit zu tun, was ich wirklich sagen wollte. Also diese Ziele, die du hast, die du haben solltest, die du vielleicht noch gar nicht gefunden hast, die kümmert dich jetzt um. Der beste Tag, um etwas anzufangen, ist immer heute. Egal, was für ein Traum du hast oder Ziel du hast, der beste Tag oder der beste Moment, um anzufangen, ist jetzt so. Nicht mal heute später, sondern wirklich jetzt in der Sekunde noch. Und das Gleiche gilt fürs Aufhören. Wenn du irgendeine Sünde machst, wenn du Raucher bist oder sonst was, der beste Tag, um Rauchen aufzuhören, ist jetzt. So, es gibt keinen besseren Moment. Das war's. Ich werde die Quellen noch nennen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge, falls euch der Podcast gefallen hat, geht es um Ziele, wie man die setzt, wie man sich Zwischenziele setzt, wie man da guckt, ey, sind die Intentionen dabei gut? Dann gebe ich noch gute Tipps, weil das ist etwas, wo ich wirklich Erfahrung habe. Und ja, das war's. Dann versuche ich mal schnell die Literatur bzw. die Quellen zu nennen. Okay, der erste Hadith, den ich genannt habe, der ist wirklich aus einem Haufen Hadithen. Ich nenne jetzt einen und sorry, ich spreche das wahrscheinlich komplett falsch aus. Vom Imam Shu'abul, Hadith Nummer 6445. Und dann noch irgendeine weitere, aber das ist auf jeden Fall eine Quelle. So, der zweite Hadith war von Sahih Muslim, Buch Nummer 1, Nummer 236 und dann Bindestrich 7. Der nächste Hadith war aus Bukhari, Buch Nummer 1, Nummer 1. Ein Koranvers, der war aus der Sure 51. Und dann die Ayah 56. Dann die Ayah aus der Surat al-Baqarah, das war Vers 30. Dann hatte ich dieses Buch von Mark Manson. Die zwei Studien über Depressionen, die ich genannt habe, über Religiosität und Depression oder halt Motivation, waren von Bonelli mit Doppel-L aus dem Jahre 2012 und Ronneberg mit Doppel-N aus dem Jahre 2014.